Herzlich willkommen zur dritten Episode der zweiten Staffel des Podcasts Zukunftsforum Weiterbildung. Mit Ethik und Moral beschäftigen wir uns in dieser zweiten Staffel und gucken vor allem darauf, welche Rolle sie im Bildungsprozess spielen. Mein Name ist Michael Stein. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Dieser Podcast begleitet ja die mehrteilige Veranstaltungsreihe Zukunftsforum Weiterbildung und ist auch dazu gedacht, die Veranstaltungen noch einmal Revue passieren zu lassen. Wir wollen das Thema der jeweiligen Veranstaltung noch einmal aufgreifen und einzelne Aspekte ein bisschen vertiefen. Und damit richtet sich dieser Podcast sowohl an Teilnehmende an der Online-Veranstaltung, aber auch an alle, die sich mit dem Themenkomplex Digitalisierung in der Weiterbildung beschäftigen oder sich einfach dafür interessieren. Die Veranstaltungsreihe des Zukunftsforums Weiterbildung findet Corona-bedingt online statt und in den drei bisherigen Runden gab es schon sehr spannende Impulsvorträge und Berichte von Expertinnen und Experten aus der Weiterbildung. Die drei Folgen dieser zweiten Staffel des Podcasts beschäftigen sich mit der zweiten Veranstaltung und die hat am 22. November stattgefunden. Noch zwei weitere Staffeln warten auf Sie, die Sie genau hier finden, wo Sie auch diese Folge gefunden haben. Und wenn Sie vielleicht nach dem Hören des Podcasts sagen, da würde ich jetzt auch gern dabei sein, dann kommt es ganz drauf an, wann Sie diese Folge hören. Die letzte Online-Veranstaltung des Zukunftsforums Weiterbildung findet jedenfalls am 21. März 2022 statt. Am Schluss dieser Folge sage ich Ihnen, wo und wie Sie weitere Informationen bekommen. So viel zum Organisatorischen, Ethik und Moral und welche Rolle sie im Bildungsprozess spielen. Das war das Thema in der zweiten Veranstaltung und ist es auch in dieser zweiten Podcast-Staffel. Und dabei haben die Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis einen Bereich in den Fokus genommen, mit dem wir alle schon heute und in Zukunft noch viel stärker in Berührung kommen, der sogenannten künstlichen Intelligenz. Und in dieser dritten Folge haben wir einen weiteren Gast aus der Weiterbildungspraxis, der auch bei der Online-Veranstaltung dabei war. Ich freue mich auf das Gespräch mit Dr. Martin Dabrowski. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Dozent im Fachbereich Wirtschaft, Sozialethik, Medien in der Akademie Franz Hitzehaus in Münster. Hallo, Herr Dabrowski.
Ja, guten Morgen, Herr Stein.
Über das Thema künstliche Intelligenz wird ja schon viele Jahre, man könnte sagen viele Jahrzehnte lang gesprochen. Was würden Sie sagen, welche Bedeutung hat das Thema künstliche Intelligenz aus Ihrer Sicht heute, also im Jahr 2022?
Ja, ich würde erstmal unterscheiden. Also meiner Meinung nach wird in Fachkreisen natürlich, wie Sie sagen, schon seit vielen Jahren bzw. Jahrzehnten über künstliche Intelligenz gesprochen. Ich glaube aber in der breiten Öffentlichkeit ist das Thema noch nicht so lange präsent. Aber es wird eben von Jahr zu Jahr präsenter, wo Sie jetzt das Jahr 2022 ansprechen. Ich würde aber da mal sagen, vielleicht in den letzten 10 Jahren und mit steigender Tendenz merken wir auch in der Akademie, dass das Interesse steigt an der Thematik und natürlich auch der Informationsbedarf hierzu. Und nach meiner Einschätzung liegt das einfach daran, dass künstliche Intelligenz immer breitere Bereiche des täglichen Lebens durchdringt, vor allem auch der Produkte, die wir im Alltag nutzen und dadurch die Menschen dann eben auch ein Interesse dran haben, darüber was zu erfahren.
Können Sie vielleicht ein paar Beispiele nennen, wo so aus Ihrer Sicht heute schon KI, künstliche Intelligenz drinsteckt oder wo wir damit in Kontakt kommen?
Ja, da gibt es natürlich in unserem Alltag unzählige Beispiele. Einige, die man offensichtlich sieht, andere, wo es für die meisten wahrscheinlich gar nicht ersichtlich ist und sie auch gar nicht ahnen, dass da KI enthalten ist. Aber vielleicht das auch deutlichste Beispiel ist, wenn man mit Google etwas sucht, kommt natürlich bei Google oder auch bei allen anderen Suchmaschinen KI, künstliche Intelligenz, zum Einsatz. Da ist ja auch Professor Gabriel in seinem Podcast-Beitrag schon ausführlich drauf eingegangen. Darum will ich das jetzt hier nicht vertiefen. Entscheidend ist aber eben, dass die Suchergebnisse durch KI beeinflusst werden und personalisiert werden. Also wenn ich einen Begriff suche, kommen da andere Ergebnisse, als wenn Sie zum Beispiel den gleichen Begriff mit Google suchen. Das wäre so ein Beispiel, was jeden betrifft. Auch ganz viele Softwareprodukte und auch die Apps, die wir auf unseren Smartphones haben, nutzen natürlich KI und immer von Jahr zu Jahr in verstärktem Maße. Also zum Beispiel, wenn wir mit Word, mit einer Textverarbeitung etwas schreiben und dann nachher die Rechtschreibprüfung oder die Grammatikprüfung laufen lassen, da steckt natürlich KI hinter oder in moderner Sprachlernsoftware ist KI enthalten. Ein weiteres Beispiel, bei vielen zu Hause steht ja inzwischen ein digitaler Assistent, also ein Alexa oder ein Google Home rum. Die funktionieren natürlich überhaupt nicht ohne KI, auch wenn das vielleicht vielen nicht klar ist und was die KI da im Einzelnen macht. Vielleicht ein letztes Beispiel, wer ein etwas neueres Auto hat, hat ja schon Fahrassistenzsysteme eingebaut, Spurhalteassistenten und andere. Das funktioniert auch nur mit KI und das ist ja ein erster Schritt hin zum autonomen Fahren, was dann ja ganz viel künstliche Intelligenz braucht und wo da natürlich auch zum Beispiel auch in unserer Akademie schon drüber diskutiert wird.
Spüren Sie denn, dass die Menschen... Ja, dass denen das ausreichend klar ist, dass da tatsächlich auch KI drinsteckt oder dass sie es im Grunde auch mit KI, dass sie es mit einer künstlichen Intelligenz zu tun haben, wenn sie in ihrem Auto einen Fahrassistent benutzen, wie Sie es gerade gesagt haben, oder eben einen digitalen Assistenten verwenden?
Also das glaube ich nicht und da würde ich mich selber und fast alle auch gar nicht ausschließen. Also wahrscheinlich haben wir auch ganz viele Produkte und Bereiche, wo KI enthalten ist und wir uns das aber gar nicht bewusst ist. Das ist ja auch erstmal so noch gar nicht schlimm. Die Produkte haben ja auch auf jeden Fall dann einen Nutzenzuwachs und oder zumindest einen Bequemlichkeitsgewinn, der durch die KI eben ermöglicht wird. Und dadurch sind die auch erstmal positiv für uns. Das Problem liegt darin, wenn mit diesem Nutzenzuwachs unter Umständen aber auch Risiken und Gefahren verbunden sind, die einem dann eben nicht klar sind oder die man vielleicht dann auch gar nicht unbedingt wissen will, weil man nutzt dieses Produkt ja gerne. Und diese Gefahren können natürlich in ganz vielen verschiedenen Bereichen liegen, sei es dem Datenschutz, der potenziellen Überwachung, also zum Beispiel durch so einen Google Home oder einen Alexa von Amazon oder des Verlusts der Privatsphäre, auch zum Beispiel bei diesen letztgenannten Produkten. Und da ist es dann natürlich wichtig, dass man besser informiert wird. Die positiven Seiten werden einem ja schon von der Werbung vermittelt. Ich glaube, da ist kein großer weiterer Informationsbedarf. Aber über die Risiken und die negativen Seiten, da muss mehr informiert werden. Und das ist wiederum natürlich eine Aufgabe der Weiterbildung. Und da sehen wir als Akademie Franz Zitzerus natürlich auch eine wichtige Aufgabe.
Wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, also jetzt haben wir mal im Grunde den Status quo so ein bisschen beleuchtet. Was schwebt Ihnen da vor, wenn Sie an künstliche Intelligenz denken? Also da gibt es ja jetzt natürlich alle möglichen Szenarien, die man aus irgendwelchen Science-Fiction-Romanen oder Filmen kennt. Aber was würden Sie denken, was kann da in Zukunft konkret jetzt noch an KI auf uns zukommen?
Ja, also ich sehe da überhaupt gar keine Grenzen. Also ich glaube, dass KI in alle Bereiche unseres Lebens vordringen wird und die werden durch KI durchdrungen. Das fängt bei der Datenverarbeitung in allen Bereichen an, also sei es von Unternehmen, aber auch von Behörden. Das geht über Softwareprodukte, die wir nutzen, die vielleicht bis jetzt ohne KI oder nur mit schwacher KI auskommen, aber wo immer mehr KI integriert wird. Also auch nochmal zurück auf das Beispiel Rechtschreibkontrolle in einer Textverarbeitung. Da hat man sich ja früher immer gewundert, was da für schlechte Ergebnisse rauskamen und es lohnte nicht, die zu nutzen. Heutzutage ist die so gut, dass die wirklich nicht nur Rechtschreibfehler, sondern auch Grammatikfehler findet und das ist auch nur durch KI möglich. Und dann der ganz große Bereich der Alltagsgegenstände, wo immer mehr Gegenstände, wo man sich heute jetzt auch noch gar nicht denkt, was da KI für Nutzen haben kann, aber immer mehr werden mit KI in Anführungsstrichen aufgerüstet. Also bestes Beispiel, Kühlschränke werden jetzt auch schon mit künstlicher Intelligenz angeboten. Da kann man sich natürlich fragen, brauche ich das, wenn der Kühlschrank selbstständig neue Milch bestellt, wenn er meint oder sieht, dass die alte alle ist? Aber wie auch immer, wahrscheinlich wird es genug Leute geben, die das haben wollen und die da Nutzen, Gewinn drin sehen. Und dann werden sich solche Produkte auch am Markt durchsetzen und werden entstehen. Wenn dem nicht so ist, dann wird es auch wieder in dem Bereich verschwinden, denke ich mir.
Und beschäftigen Sie sich ja in der Akademie Franz Hitzehaus unter anderem mit dem Thema Sozialethik. Wenn wir da jetzt mal hingucken in die Richtung, welche sozialethischen Probleme oder Fragestellungen gibt's denn da, wenn man so an KI denkt?
Ja, auch da gibt es natürlich ganz viele sozialethisch relevante Probleme und zunehmend und auch neue Probleme eben mit den neuen Anwendungsfeldern von KI. Ich könnte beispielhaft mal auf verschiedene Veranstaltungsformen und Themen eingehen, die wir in letzter Zeit oder in den letzten Jahren angeboten haben. Also vielleicht erstes Beispiel auch wieder aus dem Bereich Google und soziale Netzwerke. Da hat ja Professor Gabriel in seinem Podcast-Beitrag vor allem das Thema Fake News thematisiert. Die Verbreitung dieser Fake News durch soziale Netzwerke befördert werden oder zum Teil auch erst möglich werden und dass das in der Corona-Krise ja auch ein großes Problem ist. Das ist bei uns thematisiert worden. Ein anderes Beispiel aus meinem Fachbereich speziell waren mehrere Familienseminare, die ich angeboten habe für Eltern und für ihre Kinder zusammen zum Thema Facebook, YouTube und Co. sicher nutzen. Da ging es dann darum, Medienkompetenz zu vermitteln. Also diese sozialen Medien nicht einfach zu verteufeln und zu sagen, da sind zu viel Risiken, sondern die Eltern und auch die Kinder in die Lage zu versetzen, zu entscheiden, wo sind die Vorteile, aber wo sind auch die Risiken und wie kann ich in Zukunft diese Sache nutzen und trotzdem die Risiken vermeiden. Sozialethisch relevant ist das eben, wenn diese Abwägung nicht passiert und dadurch natürlich dann negative Erscheinungen auftreten. Weitere sozialethisch relevante Fragen sind natürlich beim Einsatz von KI durch totalitäre Staaten, um ihre Bürger zu kontrollieren. Auch die Nutzung autonomer Waffensysteme, die auf KI-Basis beruhen, wirft völlig neue ethische Probleme auf. Jetzt jenseits vom ethischen Problem sowieso von gerechten Kriegen und vom Töten an sich, aber die autonomen Waffensysteme, wo die Entscheidung über das Töten auf eine Software übertragen wird, haben natürlich nochmal ganz neue ethische Fragestellungen.
Und das sind auch so Themenbereiche, so die Sie jetzt gerade genannt haben, die Sie so im Grunde für die Zukunft als Aufgaben von Weiterbildungseinrichtungen wieder ihren sehen würden, oder?
Ja, die, aber vielleicht auf das wichtigste Problem wollte ich jetzt noch zu sprechen kommen, was eben dann auch zukünftig immer wichtiger wird, ist dann, wenn über KI-Systeme Entscheidungen getroffen werden, Entscheidungen, die zu Diskriminierungen führen können und die von Menschen nur noch unzureichend kontrolliert werden können, weil man die Entstehung dieser Entscheidungen gar nicht mehr nachvollziehen kann. Und das ist ein grundlegendes Problem jetzt speziell von KI-Systemen, weil dort die Diskriminierung unter Umständen natürlich in den meisten Fällen ungewollt, aber dadurch entsteht, dass diese lernenden Systeme, diese Maschinen, die da ja hinterstehen, zum einen aufgrund von einer Datenbasis lernen, die ihnen zur Verfügung gestellt wird, und zum anderen aufgrund von Interpretationsmustern, die ja durch Programmierer erstmal erstellt werden. Und beides kann dazu führen, dass die KI-Systeme dann nicht nur vorhandene Diskriminierungen übernehmen, sondern diese zum Teil noch verstärken, weil sie ja lernend sind und wenn sie mit falschen Daten gefüttert werden und auch die Interpretationsmuster nicht sauber programmiert sind, verstärken sich Diskriminierungen durch diese Systeme. Hierzu gibt es unzählige Beispiele und sowas zu begleiten und auch zu thematisieren und zu diskutieren ist natürlich auch eine Aufgabe der Weiterbildung.
Und wer könnten dann Adressaten sein von solchen Veranstaltungen, also Programmierer oder wir Nutzer?
Das kann ganz unterschiedlich sein. Da haben wir ja unterschiedliche Formate. Wir bieten Abendveranstaltungen an, wo in einer relativ kurzen Zeitspanne über ein Thema informiert wird und dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer natürlich auch ihre Fragen stellen können. Wir haben aber auch interdisziplinäre Fachtagungen auf, ich sag mal, universitärem Niveau, wo Wissenschaftler zusammenkommen und auf diesem Niveau darüber diskutieren. Also ich hatte selber in meinem Fachbereich vor knapp 2 Jahren eine Tagung zum Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Fachbereiche zusammengekommen sind und eben über dieses Thema diskutiert haben. Und das war sehr spannend, wenn Ethiker, Ethikerinnen mit Wirtschaftswissenschaftlern und Juristen oder Juristinnen ins Gespräch kommen und sich da auch noch mal ganz neue Erkenntnisse ergeben.
Es hört sich ja jetzt zunächst mal so an, ein Problem erkannt, aber trotzdem hat man ja so gefühlt so ein bisschen auch den Eindruck, dass so in, ja, so im Alltag in unserer Gesellschaft die Problematiken, die sich aus der Nutzung von KI ergeben, noch nicht so richtig angekommen sind. Also vielen ist es ja, wir haben ja gerade schon gesagt, auch nicht so richtig klar. Und Konsequenzen daraus ziehen, das wäre ja jetzt zum Beispiel, wenn man an Facebook denkt, das nicht mehr zu nutzen oder so, das findet ja dann doch in aller Regel nicht statt. Also was könnte man da oder was müsste da in Zukunft aus Ihrer Sicht noch passieren? Also noch mehr an Veranstaltungen, noch mehr an Aufklärung oder was würden Sie sagen?
Also auf jeden Fall muss es mehr Veranstaltungen geben, beziehungsweise es muss mehr Aufklärung geben, wie Sie es nennen. Die Menschen müssen besser informiert werden, eben wie gesagt, über die Chancen, die sich durch KI bieten, aber auch über die Risiken. Ich würde das jetzt nicht so apologetisch sehen, Facebook darf man nicht mehr nutzen oder die sozialen Netzwerke gar nicht, so wie das ja Professor Gabriel sehr zugespitzt formuliert hat. Also so weit würde ich überhaupt nicht gehen. Aber jeder muss sich eben, wenn er das nutzt, wenn er solche Gegenstände nutzt, über die Gefahren bewusst sein. Und wenn er dann aber in der Abwägung des Nutzens und der Gefahren entscheidet, ich nutze das trotzdem, und viele Gefahren oder Risiken kann man ja meiden, wenn man sie kennt, dann sind sie ja dann auch schon gebannt oder können vermieden werden, dann steht der Nutzung ja auch nichts entgegen. So würde ich es sehen. Aber auf jeden Fall, die Informiertheit der Bürgerinnen und Bürger, die muss noch erhöht werden. Und vielleicht, weil Sie fragten, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Für viele Fragen gibt es aber noch gar keine Lösung. Also auf dieser angesprochenen Fachtagung ging es auch um juristische Fragen. Und da ist noch völlig offen, wie in Zukunft die Verantwortung, was ja auch unter anderem eine sozialethische Kategorie natürlich ist, wie die Verantwortung für Folgen von dem Handeln von KI überhaupt, also die juristische Verantwortung, gefasst werden kann. Wenn jetzt so ein KI-System zum Beispiel diskriminierende Entscheidungen trifft und dagegen im Anschluss geklagt wird, ist ja die Frage, wer ist jetzt verantwortlich? Wer muss haften? Ist das der Programmierer, der die KI mit unzureichenden Datensätzen gefüttert hat? Und wenn, ist es dann der Zeitpunkt des Verkaufs dieses KI-Systems der entscheidende? Also wie zu dem Zeitpunkt die KI, auf welchem Stand die KI zu dem Zeitpunkt war? Oder ist sogar auch für die Zukunft noch der Programmierer haftbar, wenn das KI-System aber schon lange im Einsatz beim Kunden ist und immer weiter dazulernt und vielleicht durch dieses Lernen zu falschen Entscheidungen kommt? Das ist noch völlig offen. Da gibt es Ansätze, wie man das in den Griff kriegen kann oder wie man das juristisch bewerten kann. Aber endgültige Lösungen gibt es noch nicht.
Ja, und was ja noch hinzukommt, ist, wir können uns natürlich hier in Deutschland oder innerhalb der EU die schönsten Gedanken machen, wie man das alles löst. Wenn man es dann tatsächlich mit Unternehmen und Systemen zu tun hat, die in aller Regel aus den USA oder aus China kommen, wo dann unter Umständen ganz andere ethische Regeln gelten oder Vorstellungen existieren.
Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Also ich muss sagen, ich nutze auch gerne einen digitalen Assistenten. Auch Smart Home Lösungen finde ich sehr reizvoll, weil Technik mich auch fasziniert. Das Ganze nutze ich hier, aber das nutze ich, würde ich auch nur hier nutzen, in einem sehr demokratischen Staat. In China, wenn ich dort leben würde, würde ich die gleiche Technik, die gleichen Geräte, die gleiche Software mitnichten nutzen, weil ich genau wüsste, dass dann diese Daten, die auch anfallen, eben auch missbraucht werden zur Überwachung, zur Einschränkung der Privatsphäre und so weiter. Also meiner Meinung nach hängt die Bereitschaft und auch die Verantwortbarkeit der Nutzung solcher KI-gestützten Systeme auch ganz stark vom System ab, in dem man es einsetzt und nutzt.
Ich hatte jetzt daran gedacht, dass zum Beispiel so Systeme wie TikTok etwa, das ist ja ein chinesisches Unternehmen, und eben auch tatsächlich Facebook, WhatsApp, Instagram und so weiter, das sind US-Unternehmen. Das heißt also, die Daten, die ja hier auf deutschem oder EU-Boden gewissermaßen entstehen, wenn man davon sprechen kann, von Boden bei solchen Systemen, die wandern dann ja in gigantische Datenbanken, zu denen Juristen in Deutschland oder in der EU überhaupt gar keinen Zugang mehr haben.
Ja, das ist auf jeden Fall ein riesiges Problem, für das es auch noch keine Lösung gibt, aber wo ja durch Gesetze, auch insbesondere auf EU-Ebene, versucht wird, diese Probleme anzugehen und zu einer Lösung zu führen. Aber da ist man natürlich noch weit von entfernt. Und dann ist ja auch noch die Frage, wenn das Gesetz dann gut ist und Missbrauch verhindern würde, ob sich dann alle wirklich an das Gesetz halten oder vielleicht die Technik so weit ist, dass die Einhaltung des Gesetzes auch gar nicht richtig kontrolliert werden kann. Das auf jeden Fall, ja.
Wenn wir nochmal zurück jetzt den Bogen wieder zur Weiterbildung schlagen, was würden Sie denken und sagen, wie lassen sich denn solche ethischen Fragestellungen und solche Themen am besten vermitteln? Eignen die sich auch für digitale Formate, an die wir uns ja im Moment alle so gewöhnt haben? Oder ist das was, wo Sie sagen würden, nee, da sollte man schon, ja, sich gegenüberstehen oder sitzen und sich auch in die Augen gucken, wenn man über sowas spricht?
Also erstmal vorweg, auf jeden Fall ist es besser, nach all meinen Erfahrungen und bei all meiner Offenheit, auf jeden Fall für technische Lösungen, für Online-Formate, für digitale Formate, auf jeden Fall ist es besser, wenn eine Veranstaltung in Präsenz vor Ort stattfindet, man face-to-face gegenüber sitzt und auch so diskutieren kann. Aber natürlich sind auch Online-Formate möglich, haben ihre Berechtigung und gerade die Corona-Krise hat ja gezeigt, da war ja nicht die Alternative, mache ich es in Präsenz oder mache ich es online, sondern lasse ich die Tagung ausfallen, die in Präsenz geplant wäre, oder verändere ich das Setting und biete sie jetzt online an. Also insofern hätten viele Diskussionen und Informationsveranstaltungen gar nicht stattfinden können, wenn wir nicht auf online umgeswitcht hätten. Aber man muss sich dann natürlich auch immer der Probleme bewusst sein. Zum Beispiel, ich nenne nur das Stichwort Digital Divide, also die digitale Spaltung oder die Probleme, dass nicht alle an Bildung teilhaben können. Das verstärkt sich natürlich, wenn immer mehr online angeboten würde. Also es gibt natürlich Chancen der Online-Formate, also man kann die Zahl der Teilnehmer steigern, das haben wir bemerkt, weil ja auch die Teilnahme ortsungebunden ist. Münster ist ja jetzt nicht gerade der Mittelpunkt Deutschlands, insofern konnten wir dann Teilnehmer gewinnen und Teilnehmerinnen, die sonst nicht gekommen wären. Es konnten auch Referenten und Referentinnen gewonnen werden, die sonst gesagt hätten, nee, also nach Münster, das ist uns zu weit. Die haben dann gesagt, klar, bei einer Online-Veranstaltung stehe ich gerne zur Verfügung. Und man kann neue Zielgruppen erreichen, also tendenziell auch jüngere Teilnehmer. Aber dem stehen natürlich dann eben die Gefahren gegenüber oder die Probleme, dass man tendenziell ältere Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausschließt. Wobei ich das jetzt auch nicht mehr so sehen würde, das war am Anfang vielleicht so, aber die Kompetenz an einem Zoom-Meeting teilzunehmen ist ja gestiegen, auch in dieser kurzen Zeitspanne von 1,5-2 Jahren. Und man kann ja auch, wenn man zum Beispiel bei einer Zoom-Tagung eine kleine Übungsphase vorwegschaltet und sagt, Sie können sich einen Tag vorher schon mal probehalber einloggen und da helfe ich Ihnen im überschaubaren Zeitraum. Das hat also auch bei vielen wirklich zu großen Lernerfolgen in dem Bereich geführt. Aber nichtsdestotrotz, jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin braucht natürlich erstmal die technische Ausstattung, um teilzunehmen. Und das hat eben einfach nicht jeder. Also das ist ein Problem, das muss man auf jeden Fall beachten. Und nochmal, ich finde, gerade für ethische Diskurse ist die Präsenzveranstaltung auf jeden Fall der Online-Veranstaltung überlegen.
Ja, Dr. Martin Dabrowski, Dozent im Fachbereich Wirtschaft, Sozialethik, Medien in der Akademie Franz Hitzehaus. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich bei Ihnen.
Das war die dritte Folge der zweiten Staffel des Podcasts Zukunftsforum Weiterbildung mit dem Thema Ethik und Moral. Welche Schlüsselrolle spielen Sie im Bildungsprozess? Veranstalter des Zukunftsforums ist die Supportstelle Weiterbildung Qualis NRW in Kooperation mit dem Landesverband der Volkshochschulen von NRW und dem Gütesiegelverbund Weiterbildung. In der kommenden Staffel des Podcasts haben wir wieder ein spannendes Thema aus der Weiterbildung. In den kommenden 3 Folgen geht es nämlich um die Rolle des Menschen in stärker digitalisierten Arbeitsprozessen. Wieder mit Gästen aus der Wissenschaft und der Weiterbildungspraxis. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Wo Sie diesen Podcast finden, das wissen Sie ja schon, denn Sie hören ja gerade eine Folge davon. Und wenn Sie uns über einen Podcast-Dienst wie Spotify oder Deezer hören, dann können Sie den Podcast natürlich auch abonnieren. So, und jetzt noch eine letzte Info. Wenn Sie bei der letzten Veranstaltung gerne selber dabei sein möchten oder einfach mehr Informationen über das Zukunftsforum Weiterbildung suchen, dann empfehle ich Ihnen eine Website. Und zwar heißt die supportstelle-weiterbildung.nrw.de. Noch einmal supportstelle-weiterbildung.nrw.de. Das war's. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns.